Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Vorbeugen gegen Krebs. Geht das überhaupt? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel reden. Beide sind Internisten, Dr. Wölfel zudem Arzt für Naturheilweisen. Schulmedizin und Naturheilkunde treten also heute wieder in den Dialog im Gesundheitsgespräch. Aber erstmal grüß Gott, Frau Dr. Koch, und grüß Gott, Herr Dr. Wölfel.
Grüß Gott, Frau Ostner.
Grüß Gott.
0800 246 2469, das ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Frau Dr. Koch, jetzt müssen wir schon genau sein. Also wir reden übers Vorbeugen, aber auch übers frühe Erkennen einer Krebserkrankung.
Ja.
Wie wirksam wäre denn beides zusammen, wenn wir da echt konsequent wären? Kann man das irgendwie bemessen?
Ja gut, also wir können natürlich unseren Lebensstil mal dahingehend hinterfragen. Machen wir Dinge, die nachgewiesenerweise eine Krebskrankheit sozusagen unterstützen.
Also wir rauchen.
Also wir rauchen oder wir ernähren uns nur mit Industrieprodukten, so hochverarbeiteten. Oder wir machen überhaupt kein Sport oder keine Bewegung oder so etwas. Da können wir sicher sehr, sehr gut nachhelfen, weil es sich eben herausgestellt hat, dass die Ernährung eine große Rolle spielt, wie es in unserem Körper sozusagen entzündungsmäßig aussieht. Und weil es sich herausgestellt hat, dass eben auch Bewegung ganz wichtig ist. Was noch dazu kommt, und das hat man früher wahrscheinlich nicht so genau gewusst, ist, wer ein starkes Übergewicht hat, der ist eben auch sehr viel höher gefährdet, Krebs zu bekommen, vor allem Darmkrebs, aber auch andere Krebsarten. Und man hat herausgefunden oder man nimmt an, dass das eben doch durch diese erhöhten Entzündungswerte im Körper geschieht, die durch diese vermehrten Fettzellen gebildet werden. Und was natürlich in erster Linie ganz wichtig ist, ist, dass man sich fragt, wie ist es in meiner Familie? Gibt es eine genetische Belastung? Hat jemand in der Familie, in der direkten Familie, in frühen Jahren zum Beispiel Darmkrebs bekommen oder hat eine Tante oder eine Großmutter in relativ frühen Jahren Brustkrebs oder Eierstockkrebs bekommen? Wenn so etwas vorliegt, dann ist die Gefahr schon da, ist nicht hundertprozentig, natürlich nicht, aber zumindest ist da eine gewisse genetische Belastung da, der man nachgehen sollte. Und das kann man auch. Man kann schauen, sind diese bestimmten genetischen Dinge, die darauf hinweisen, sind die bei mir oder in meiner Familie da?
Herr Dr. Wölfel, Frau Koch hat so mit einem kleinen Schlenker das Immunsystem und Entzündungen schon angesprochen. Was weiß man denn eigentlich, warum Krebs entsteht?
Also prinzipiell ist es so, dass natürlich durch eine Veränderung des Genoms, der Erbstrukturen bestimmten in der Körperzelle, jetzt Mutationen nennt man das, dass plötzlich die Zellen unsterblich werden und dass die Kontrolle über ihre Vermehrung verloren geht. Das heißt, die vermehren sich unkontrolliert. Und natürlich ist ein großer Teil dieser genetischen Veränderungen durch sogenannte Spontanmutationen verursacht, auch vererblich bedingt. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf.
Die meisten dieser fehlgeleiteten Krebszellen werden ja vom Immunsystem abgeräumt.
Und
nicht?
Da gibt es dann noch ganz besondere Mechanismen. Wir haben also eine Qualitätskontrolle. Das heißt, vor jeder Zellteilung gibt es wiederum Strukturen, die schauen nach, sind hier irgendwelche genetischen Veränderungen, Mutationen da, und die beseitigen die dann, bereinigen die. Das bedeutet aber, dass tatsächlich Krebs häufig entsteht durch eine Vielzahl von Mutationen, nicht nur durch eine einzige Spontanmutation, sondern wenn die Qualitätssicherung auch eine Mutation erfahren hat, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann beginnt dieser Teufelskreis, denn die Krebszellen per se, die senden zum einen Botenstoffe aus, die natürlichen Fresszellen hemmen. Oder haben an ihrer Oberfläche Strukturen, die auch die Aktivität der natürlichen Killerzellen reduzieren.
Genau.
Und das bedeutet jetzt, dass diese Kontrolle der unkontrollierten Vermehrung mutierter Zellen durchs Immunsystem verloren geht.
Also das A und O ist aber, dass unser Immunsystem fit ist. Denn wenn das auch noch aus anderen Gründen geschwächt ist, dann kann es natürlich auch schlechter reagieren, wenn solche spontanen Mutationen zum Beispiel erfolgt sind und Krebszellen irgendwo im Körper entstanden sind. Vorbeugen gegen Krebs. Wenn Sie gerne Tipps hätten aus der Schulmedizin und aus der Naturheilkunde, bitte fragen Sie einfach unter 0800 246 2469. Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel sind für Sie da. Und wir werden auch gleich an einem aktuellen Beispiel zeigen, dass man mit der Angst der Menschen vor einer Krebserkrankung Geschäfte machen kann. Vorbeugen gegen Krebs, geht das überhaupt? Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel sind Ihre Gesprächspartner heute und Sie erreichen uns unter 0800 246 2469. Wir haben gerade schon ganz kurz über die Angst vor dem Krebs gesprochen und auch über die Bedeutung der Früherkennung, zumindest ganz am Rande. Im Moment gibt es im Fernsehen, in den sozialen Medien und bei Tchibo eine breit angelegte Werbekampagne für ein Versicherungspaket. Und ja, Sie haben richtig gehört, die Werbung findet auch bei Tchibo, dem Kaffeeröster, statt. Der Hauptbestandteil ist ein jährlicher Bluttest auf Krebs mit dem Namen Pantum Detect. Bei Tchibo kann man die Police ganz einfach und schnell online abschließen für knapp 20 Euro im Monat im ersten Jahr und danach, da wird es teurer. Aber was ist das eigentlich für ein Test und wie wird damit geworben? Nikolaus Nützel hat recherchiert.
Meine Mutter.
Mein Bruder.
Meine Schwester.
Meine große Liebe.
Mit diesen emotionalen Worten spielen Schauspieler in einem Werbespot, den der Versicherer Hanse Merkur verbreitet, Menschen, die nahe Angehörige durch Krebs verloren haben. Damit wirbt die Versicherung für eine neue Police namens Krebscan, die auch über Tchibo vermarktet wird. In der Police ist ein jährlicher Bluttest auf Krebs enthalten, sowie anschließende Untersuchungen, etwa mit Positronen-Emissionstomographie, kurz PET-CT, falls der Test einen auffälligen Befund ergibt. Die Firma Ciagnum, die den Bluttest entwickelt hat, erklärt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, damit sei es möglich, Krebs früher zu erkennen.
Daher bezweifeln wir nicht, dass mit Krebsscan Menschenleben gerettet werden.
Die Wirksamkeit des Tests sei in mehr als 60 Veröffentlichungen belegt. Eine davon wurde am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf erstellt. Die Studie spielt in den Informationen der Hanse Merkur zu dem Versicherungspaket Krebsscan eine wichtige Rolle. In einer schriftlichen Antwort an den Bayerischen Rundfunk erklärt die Versicherung:
Uns hat jedoch insbesondere die unabhängige Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, UKE, unter der Leitung von Professor Dr. Smets mit über 5000 symptomlosen Probanden aus dem Mai 2022 davon überzeugt, mit Krebsscan einen Beitrag zu leisten, die Lücke in der aktuellen Früherkennung zu schließen.
Die Studie, die die Hanse Merkur als unabhängig bezeichnet, wurde von der Ciagnum AG finanziert, also vom Hersteller des Krebstests, den die Versicherung vermarktet. In der Studie fand sich darauf zunächst kein Hinweis, obwohl das Journal, das sie publiziert hat, Studienautoren vorschreibt, solche Interessenskonflikte anzugeben. Erst nach den Recherchen des BR wurde ein Hinweis auf die Fremdfinanzierung nachgetragen, 14 Monate nach der Veröffentlichung. Wenn man bei der Deutschen Krebsgesellschaft nachfragt, wie sie zu dem Bluttest auf Krebs steht, wird man an Jutta Hübner empfohlen. Die Medizinprofessorin der Uni Jena leitet in der Krebsgesellschaft die Arbeitsgruppe Prävention und integrative Onkologie. Ihrer Ansicht nach verstößt die Studie der Hamburger Uniklinik gegen grundlegende wissenschaftliche Standards. Vor allem habe sie in der Studie keinen Beleg gefunden, dass Menschen, bei denen der Bluttest einen Hinweis auf Krebs gibt, dadurch besser behandelt oder gar geheilt werden können.
Ich habe einen Begriff, den ich an der Stelle gerne verwende, der ist Charlatanerie. Es ist Charlatanerie aus meiner Sicht, ohne einen Nachweis einer Wirksamkeit, also eines positiven Endergebnisses, so etwas zu vermarkten.
Es gibt auch außerhalb der Krebsgesellschaft sehr kritische Stimmen. Eva Grill, Professorin für Epidemiologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, sieht so wörtlich erhebliche methodische Mängel in der Studie, die eine wichtige Rolle bei den Informationen zum Versicherungspaket Krebsscans spielt. Die gleiche Einschätzung hat der Leiter der klinischen Chemie der Uni Mannheim, Michael Neumeier. Und er stört sich daran, dass Kunden, die Police schnell über Tchibo abschließen, dort einen Einkaufsgutschein über 15 Euro bekommen. Auch der Leiter der Nuklearmedizin der Uniklinik Augsburg, Konstantin Laper, hat sich die Studie angesehen, denn er ist gefragt worden, ob seine Klinik PET-CT-Untersuchungen durchführen würde, die sich an einen positiven Test anschließen. Er hat abgelehnt.
Das ist alles völlig ungerannt und von den Daten, also die da präsentiert werden, meines Erachtens nicht nachvollziehbar.
Die Uniklinik Hamburg-Eppendorf, die die Studie erstellt hat, die eine wichtige Rolle beim Versicherungspaket Krebscan einnimmt, erklärt, sie nehme die Hinweise des Bayerischen Rundfunks sehr ernst. Die Uniklinik habe eine interne Prüfung begonnen. Während dieser Prüfung würden keine Fragen beantwortet.
Nikolaus Nützel berichtete und das wird er auch weiter tun. Wir werden an der Sache dranbleiben. Bei mir im Studio im Gesundheitsgespräch sind Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel. Ich glaube, dass man nicht groß jetzt das kommentieren muss, was es mit dieser Versicherung auf sich hat. Da können sich unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt selbst ein Bild machen. Ja. Aber Frau Dr. Koch, ja, die Grundidee, ja, die dahinter steckt.
Genau. Es gibt seit ungefähr 8 bis 10 Jahren weltweit interessante Untersuchungen, Studien zu dieser sogenannten, das heißt Liquid Biopsy, das heißt eine Gewebegewinnung aus Flüssigkeiten, das heißt Blut oder auch aus dem Urin und so, um die Möglichkeit zu haben, dort vielleicht Tumorzellen oder auch nur Teile einer Tumorzelle, also sozusagen die DNA einer Tumorzelle herauszufischen und damit eine zusätzliche Möglichkeit zu haben, eine Krebswarnung auszusprechen. Denn wenn man diese Sachen da findet, ist ja noch überhaupt nicht gesagt, dass der Körper Krebs hat, sondern...
Und wenn ja, dann wo?
Also, das sowieso. Ja. Aber es ist alles noch sehr, sehr vage. Es ist ein interessantes Gebiet, wie gesagt, Liquid Biopsy. Aber die echten Fachleute sagen, es wird wahrscheinlich noch 8 bis 10 Jahre dauern, bis wir wirklich verlässliche Möglichkeiten haben, das Blut eines Patienten, eines Menschen so genau zu untersuchen, dass wir sagen können, Moment mal, da ist was. Ja? Und was da jetzt losgetreten worden ist, halte ich für nicht nur absurd, sondern also für... Ja gut, ich will mich da jetzt nicht weiter dazu äußern. Ich finde es nur wirklich erschreckend.
Herr Dr. Wölfel, vor einiger Zeit hat sich eine Hörerin an uns gewendet und sagt, meine Frage richtet sich auf das Problem, wie man mit einer Diagnose umgeht, die oft keine eindeutige Prognose hat. Und das ist bei vielen Krankheiten der Fall, vor allem natürlich bei Krebs. Um es mal mit anderen Worten zu formulieren, muss man von jedem Krebs wirklich in jedem Alter wissen, zum Beispiel über so einen ganz undefinierten Bluttest? Was denken Sie?
Also, wir kennen ja das Problem mit den früheren oder jetzt noch existenten Tumormarkern, die ja nur zur Therapiekontrolle dienen und niemals zum Nachweis einer Krebserkrankung. Und ich habe das wirklich sehr, sehr häufig erlebt, dass auf Drängen der Patienten oder auch durch externe Voruntersuchungen die Patienten diese Tumormarker untersuchen lassen und dann kommen irgendwelche Grenzwertbefunde oder leicht erhöhten Werte raus, ja, mit der Konsequenz, dass also eine Vielzahl kostenintensiver, für die Patienten oft auch belastender Untersuchungen erfolgen. Punkt 1 und Punkt 2, eigentlich die Patienten selten mehr in diese innere Ruhe und Sicherheit kommen. Ich habe keinen Krebs, sondern irgendwo lebt man mit diesem Gefühl, da muss doch irgendwas dran sein. Das bedeutet, dass die Patienten dann weiter auf diese Kontrollen beharren. Das heißt, diese Sicherheit und Selbstverständlichkeit, gesund zu sein, die geht einem damit verloren.
Also es löst einen unheimlichen Stress womöglich aus, ja, ja, bei den Menschen.
Aber Frau Osner, es ist ja auch so, wir sind heute hier alle dafür, dass man das Wort Prävention, also Vorbeugung, ganz ernst nimmt und sich überlegt, was kann man tun, um gesund zu bleiben, ganz allgemein, ja, vor allem aber sich auch vor Krebs irgendwie zu schützen. Aber wenn man da nicht eine gewisse, wie soll ich sagen, nicht Ängstlichkeit, aber das Bewusstsein, dass es auch bei mir zu einer solchen Krankheit kommen kann, wenn man das nicht zulässt, dann wird man wahrscheinlich auch nicht aufhören zu rauchen oder wird man auch nicht sich vernünftiger ernähren oder, was wir überhaupt noch nicht gesagt haben, zum Beispiel eine Impfung gegen dieses Papilloma.
Das ist womöglich, also diese Viren, die den Gebärmutterhalskrebs auslösen können.
Ganz genau, was man empfiehlt, jungen Mädchen, ja, möglichst vor dem ersten
Geschlechtsverkehr.
Und jungen Jungs genauso, ja, weil auch bei denen kann sich natürlich Krebs, klar, ausbilden und sie können Dinge übertragen.
Sie können vor allem anstecken,
genau. Ja, also man muss schon ein ganz gewisses Gefühl dafür haben, ich kann meine Gesundheit schützen, indem ich das und das und das unterlasse und das tue.
Also um das, verstehe ich das richtig? Es geht darum, sozusagen ein positives Lebensgefühl zu formulieren. Ich passe gut auf mich auf, ja. Ich schaue auf mich und genau. Nicht, ich bin selber schuld, wenn mir was passiert und wenn ich das alles unterlasse und heute habe ich ein Glas Wein getrunken, oh Gott. Ja. Also dieses Schuldgefühl ist nicht das Ziel.
Nein. Aber es ist einfach, einen klaren Verstand zu benutzen und diese eindeutigen Empfehlungen, die also die ganzen Fachleute aussprechen, nämlich auf Nikotinkonsum verzichten, massives Übergewicht abbauen, sich einigermaßen gut ernähren, sich viel bewegen und eben diese HPV-Impfung in Anspruch zu nehmen, dass man das zumindest im Kopf hat und sich danach hält. Aber es kommt noch ein zweites dazu. Natürlich müssen wir auch uns überlegen, ob wir nicht zu diesen Früherkennungsangeboten gehen. Und da gibt es in anderen Ländern viel vernünftigere Screenings und Empfehlungen für breitere Bereiche der Bevölkerung, dass sie eben zu einer Darmspiegelung gehen, was Gott sei Dank bei uns ja auch inzwischen erfolgt, aber eben noch nicht so konsequent, wie das sein könnte.
Aber dann lassen Sie uns auch an der Stelle gleich einhaken. 0800 246 2469. Die Frau Birkmeier ist nämlich in der Leitung und weil Sie, Frau Dr. Koch, gerade das Stichwort Darmspiegelung gesagt haben, Frau Birkmeier, grüß Gott erstmal.
Grüß Gott in die Runde.
Das passt zu Ihrem Anliegen.
Ja, und zwar, mein Papa ist eben mit 62 gestorben, bin dann auch gleich zur Darmspiegelung gegangen, war nichts. Nach 10 Jahren wieder, war nichts. Dann hat man gesagt, ja, nach 7 Jahren kommen. Und da habe ich dann schon kurz vorher gemerkt, dass ich immer Durchfall habe. Bin dann gegangen und dann hat man schon Krebs festgestellt. Und zwar war der zwischen Mastdarm und Dünndarm, ganz oben.
Ja,
also bin dann auch ganz schnell operiert worden, ist alles gut raus. Also haben es rausgenommen. Der Arzt hat sehr gehofft, dass er alles gut rausgebracht hat. Seitdem, ich habe mich ja schnell erholt, seitdem gehen wir zu den Untersuchungen, die Werte sind gut. Ja. Aber der Arzt hat zu mir gesagt, so gesund kann ich gar nicht leben, dass ich das nicht kriege oder nicht mehr kriege.
Ah, das ist aber eine nicht sehr ärztlich zu unterstützende Formulierung von Ihrem Arzt.
80% ist Vererbung.
Also vor allem eben, wo man sehr aufpassen muss im Darm, ist, wenn Menschen in jungen Jahren, also nicht mit 62 wie bei Ihnen, sondern in jüngeren Jahren schon Darmkrebs hatten, da muss man wirklich nachschauen, ob man nicht an einer Erbkrankheit leidet, wo sich ganz, ganz viele Polypen im Dickdarm bilden. Und wenn das der Fall ist, dann muss man eben in der Familie mal war, dann muss man sich eben sehr viel jünger noch darum kümmern. Normalerweise ist es ja so, dass man eine Darmkrebsvorsorgeuntersuchung, eine Koloskopie zwischen 50 und 75 macht, nicht? Also möglichst die erste schon mit 50 oder 55 Jahren.
Aber Herr Dr. Wölfel, wenn jetzt die Frau Birkmeier gesagt gekriegt hat, sie kann nichts tun, damit es nicht wiederkommt, was würden Sie antworten?
Also wir wissen jetzt prinzipiell nicht den histologischen Befund. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen vorsichtig sein.
Ja.
Wir sollten genau wissen, wie ausgebreitet war dieser Tumor jetzt bei der Operation. Aber prinzipiell, wenn Sie jetzt, und davon würde ich jetzt ausgehen, kurativ operiert wurden, ja. Das heißt, also sie sind jetzt völlig tumorfrei. Ja. Dann ist diese Aussage, 80% ist genetisch, eigentlich nicht richtig. Man muss ehrlicherweise sagen, wir sprechen davon, dass wir 40% der Krebserkrankungen vermeiden können durch Lebensstilveränderungen.
Ja.
Und da muss man, wir haben ja vorhin ein bisschen die Entwicklung, wie bekommt jemand Krebs? Wir reden von den Spontanmutationen. Die treten einfach auf.
Ja.
Aber wir haben auch das Problem, dass solche Mutationen nicht nur spontan auftreten, sondern die Schädigung des Genoms auch durch äußere oder durch Lebensstilfaktoren, sei es die falsche Ernährung, sei es durch Bewegungsmangel, sei es durch Rauchen, sei es durch Alkohol und so weiter, ebenfalls mit und verursacht werden. Und diese Faktoren aus dem sozusagen präventiv aus dem Leben zu verbannen, insbesondere wenn ich schon mal einmal erkrankt bin, haben eindeutig eine Auswirkung auf die Prognose des Patienten. Ich möchte noch eins kurz sagen, Bewegung zum Beispiel, da gibt es so wunderbare Studien, die gerade beim Dickdarmkarzinom hinsichtlich des Langzeitverlaufs belegen, dass Patienten, die eine, man muss allerdings sagen, das geht nicht nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, sondern man muss konsequent Sport als Therapie verstehen, dass die über Jahre hinweg eine deutlich bessere Prognose haben, also eine Überlebenszeit, als Patienten, die einfach bewegungsfaul sind. Was bedeutet, es lässt sich der Verlauf dieser Erkrankungen durch Veränderungen von Lebensstilfaktoren beeinflussen.
Das gilt auch für Frau Bergmeier, ich wollte Sie auch fragen, machen Sie Sport?
Also ich habe einen riesengroßen Garten, ich bin den ganzen Tag auf die Füße. Ich habe auch kein Übergewicht, ernähre mich von meinem Garten.
Ja.
Und also ich rauche nicht, ich trinke nicht. Also von daher.
Vielleicht sollten Sie sich noch ein Radl zulegen und noch ein bisschen mehr vielleicht für Ihre körperliche Fitness tun, weil nur am Boden sitzen und die Pflanzen streicheln ist natürlich nicht so anstrengend wie sonst Sport. Noch eine Frage an Sie. Die Lymphknoten, die da beteiligt sein könnten, hat man die auch untersucht und da war nichts?
Da war nichts.
Ja, wunderbar. Dann kann man jetzt die Prognose Ihres Arztes und das, was der gesagt hat, Sie können nichts tun, kann man also vergessen.
Ja, ich denke das auch, aber irgendwie im Hinterkopf ist es doch dann immer wieder da. Der Arzt, wo ich jetzt hingehe zur Untersuchung, der sagt immer, wir wissen viel, aber nicht alles.
Ja, gut, das stimmt sicherlich auch, ne? Aber Herr Wöffel hat schon gerade Luft geholt, Frau Bergmeier.
Ja, ich würde da ergänzend noch dazu sagen, weil die Frau Ostmann hat mich ja vorhin gefragt, muss man denn unbedingt immer um die Prognose wissen? Also ich male den Patienten immer die sogenannte Gaußsche Verteilungskurve auf. Das ist eine Wahrscheinlichkeitskurve. Und wenn in der Onkologie jemand von Prognosen spricht, dann spricht er von Durchschnittswerten. So und so viele Menschen haben eine so und so lange, wie auch immer, krankheitsfreie Periode. Ich meine, es gibt dann aber welche, die links vom Durchschnitt sind und welche, die rechts vom Durchschnitt sind. Und das ist ja das Relevante. Wenn ich eine Krebsdiagnose bereits habe, dann sollte ich alles tun, um im Rahmen dieser Gaußschen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu denen gehören, die eben eine deutlich längere Prognose haben. Und da kann ich nenne das dann die aktive Nachsorge, da kann ich durch konsequente Bewegungstherapie, durch Ernährungsumstellung und durch Verzicht auf andere belastende Faktoren im Leben sehr viel für mich tun.
Ja, und ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, Frau Bergmeier, dass Sie...
Ja, ich hoffe auch.
Ja. Alles Gute für Sie.
Ja, danke schön.
Danke für Ihren Anruf.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
0800 246 2469, die Telefonnummer bei uns im Gesundheitsgespräch. Und bei uns geht es heute um Vorbeugen gegen Krebs. Im Studio sind Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel. Und wenn Sie nachlesen wollen, natürlich haben wir auf bayern2.de Gesundheitsgespräch ein Dossier und auch Informationen zu dem umstrittenen Bluttest, über den wir gerade berichtet haben. Und jetzt ist der Herr Niederle dran. Grüß Gott, Herr Niederle.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, ja. Sie sind rausgefahren an den Rand.
Ja,
gut, dann stehen Sie sicher.
Auf dem Rückweg von einer Bewegungswoche im Allgäu wandern, ohne Mountainbike wie früher, einfach Schritt für Schritt gehen. Jetzt habe ich da im Heimfahren den Sender erwischt und dachte ich, wow, das hat mich angesprochen.
Gut, was wollen Sie uns erzählen?
Ja, ich habe mal vor circa 15 Jahren in einer Hautklinik gelegen wegen einem Melanom, ein Muttermal. Dort hat man mir gesagt, mein Blut sei nicht in Ordnung.
Moment mal, ein Muttermal oder ein malignes?
Ein Muttermal.
Nur ein Muttermal. Keine maligne, also kein
Hautkrebs.
Hautkrebs.
Das war ein schwarzer Hautkrebs, aber den hat man rechtzeitig entfernt.
Ja.
Und dabei wurde festgestellt, dass ich viel zu viele Thrombozyten habe. Also eine essentielle Thrombozytämie, das hat dann danach ein Onkologe festgestellt. Und der hat mir dann starke Medikamente verschrieben, nachdem die Werte immer weiter gestiegen sind, auch eine milde Chemotherapie-Tablette. Und das wusste ich erst 10 Jahre später, dass das eine Art Chemotherapie-Tablette ist. Das hat er mir nie gesagt. Und durch eine Zweitmeinung in der Uniklinik in München habe ich das dann erfahren. Und er hat gemeint, warum ich bei solchen Werten so viel Tabletten nehme. Also 10 Jahre stärkste Tabletten für Rea genommen, plus Xacrit, die diese Blättchenbildung reduzieren. Und mein Lebensthema ist, wie kriege ich das alles in eine Art Balance? Und Sie sprechen darüber.
Also was am wichtigsten ist, dass dieser schwarze Hautkrebs geheilt worden ist. Ganz
das
eindeutig.
Ist der Ball.
Ja,
der ist,
und das,
der ist
da
von
kann
der
man.
Uniklinik Würzburg entfernt worden und hat der Professor gesagt beim Entlassen, warum ich so früh da war. Es kommt selten jemand so früh.
Eben.
Und das ist ein Zustand.
Unglaublich wichtig, und das möchten wir, Herr Wölfel, sind Sie sicher auch meiner Meinung, nochmal ganz genau sagen, wenn man solche Hautveränderungen hat, wie Muttermale und so, nachschauen lassen, möglichst jedes Jahr, und in dem Moment, wo sich irgendwas dann verändert, muss man da wirklich also zu Spezialisten gehen, die das dann entfernen und hoffentlich rechtzeitig entfernen, ne?
Also
der Hausarzt war ordentlich, ordentlich will ich gar nicht sagen, der hat gesagt, Herr Nili, ich schicke Sie direkt in die Hautklinik.
Ja.
Ein Tamtam, egal was Sie privat haben, Sie packen Ihr Köfferchen und fahren los.
Ja.
Und da war ich natürlich schockiert, aber heute bin ich froh drum, so konsequent er war.
Und im Grunde sind Sie auch froh wahrscheinlich, dass man die Bluterkrankung noch mitentdeckt hat. Vielleicht können wir Herr Dr. Wölfel noch mal ein bisschen besser erklären, was ist denn das, was der Herr Niederleder hat?
Also diese essentielle Thrombozytose, Sie erlauben mir jetzt das Wort, ist eine myeloproliferative Erkrankung.
Das wird heißt, nicht besser mit den Fremdwörtern.
das heißt, also auf Knochenmarksebene vermehren sich, und das ist jetzt, es gibt ein anderes Krankheitsbild im Knochenmark. Es gibt ja drei Blutreihen, die Blutplättchen, die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen. Es gibt auch Krankheitsbilder, wo sich alle drei Blutreihen unkontrolliert, das sagten wir vorhin, was macht eine Krebszelle aus? Sie stirbt nicht ab, die Apoptose, der Zelltod ist blockiert und sie hat ein unkontrolliertes Wachstum. Und bei Ihnen ist diese Zellreihe der Blutblättchen außer Kontrolle geraten. Ja?
Aber nicht krebsartig, zunächst.
Naja, sagen wir mal so, die Kriterien gelten dafür, dass es eine hämatologische Erkrankung ist, die schon mit diesem unkontrollierten Wachstum der Zellen verbunden ist. Ja? Bloß, Sie haben damit Glück im Unglück, auch wenn Sie sagen, dieses Gift, das Sie genommen haben, das ist eigentlich in den frühen Stadien, die Substanz heißt meines Wissens Hydroxyurea, relativ lange, relativ gut zu steuern. Richtig. Und das ist etwas, was ich auch aus Erfahrung mit Patienten weiß, immer sehr gut toleriert wird und eine extrem gute Hilfe ist, um diese Zahl der Blutplättchen in einer Konzentration zu halten, dass Sie darunter keine Beschwerden bekommen. Das Risiko, das Sie möglicherweise haben, das heißt, es gilt für einen geringeren Teil der Patienten, dass aus dieser Erkrankung noch eine Ausweitung auf die anderen Blutreihen zum Beispiel übertreten kann. Das ist sehr selten, aber Sie brauchen eine konsequente Kontrolluntersuchung und haben eigentlich mit diesem Hydroxyurea, und mittlerweile setzt man noch andere Substanzen ein, eine sehr gute Möglichkeit, Ihr Krankheitsbild zu kontrollieren, aber leider nicht zu heilen.
Aber Sie müssen die weiterhin nehmen, Herr Niederle?
Die hat mir ein Münchner Chefarzt in der Uniklinik gesagt, was nehmen Sie so viele Tabletten? Wir setzen die Chemotabletten ab. Dann hat es mich vom Stuhl gehauen. Der Heimweg von München war ich nur am Weinen, weil ich nicht wusste, dass es so starke Sachen sind. Das Wort hat, da ich psychisch schon in Rehas war, psychosomatische Kliniken kenne, wegen Stresssymptomen, Familienbetriebstheater und. Ich habe einen verrückten Weg durchs Leben hier gewählt. Aber ich kriege das irgendwie alles gebacken. Nur, ich dachte, ich frage einfach mal in einer Radiosendung, habe ich noch nie gemacht.
Ist doch toll, dass Sie sich trauen.
Was da so schwingt oder kommt.
Genau, und wir haben ja vorhin schon ganz viele Dinge genannt, wie zum Beispiel Bewegung, Ernährung. Jetzt hat der Herr Niederle, Herr Wölfel, gerade angesprochen, dass er auch viel Stress hat. Welche Rolle spielt denn der Stress fürs Immunsystem? Genau, ne? Also da vielleicht nochmal eine Hilfestellung.
Wir wollen jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, diese essentielle Thrombozytose ist Folge von Stress.
Nein.
Ja, aber ich würde wieder auf, wie entsteht prinzipiell Krebs? Spontanmutationen, genetische Prädisposition, und dann kommt die zusätzliche Schädigung der DNA der Zelle, also Mutationen durch äußere Faktoren. Das ist Bewegungsmangel, und man muss halt, das ist die falsche Ernährung, das ist der chronische Entzündungsprozess, den Sie vorhin schon wichtig genannt haben.
Und bei Stress eben auch hohe bestimmte Entzündungsfaktoren im Körper.
Man muss halt eins wissen, Stress ist nicht ein rein psychologisches, sondern ein biochemisches Phänomen.
Ja.
Und das muss man wissen. Und das ist die direkte Beziehung zwischen Stress und Auswirkungen auf den Körper, weil die ganze Biochemie, die ganzen Transportsubstanzen im Körper, die ganzen hormonellen Funktionen dadurch auch belastet werden. Und deswegen ist Stressabbau bei einer malignen Erkrankung durchaus eine wichtige, unterstützende Maßnahme.
Die Wanderwoche, von der Herr Niederle gerade kommt, ist die bestens.
Eine Kombination aus Bewegung, und zwar richtiger Bewegung, weil viele Menschen verschätzen sich dermaßen in dahingehend, was sie als Bewegungsakt oder Intensität bezeichnen, und dann natürlich noch die Bewegung an frischer Luft und entspannenden Zusammenhängen.
Ja. Herr Niederle, ich höre daraus, Sie machen es richtig.
Ja.
Das fühle ich schon auch, aber die Pfunde nehmen noch nicht so ab, wie ich es mir wünsche. Also es gibt noch viel zu tun und einige anderen Faktoren wieder besser in Balance. Nach Trennung zwischendurch und neuer Frau jetzt, es kommt so langsam, jetzt habe ich endlich wieder einen Job.
Aber Sie sind auf dem Weg, gehen. Sie sind auf dem Weg.
Lebensqualität steigt, ja, das wünschen wir Ihnen.
Das Gefühl habe ich auch.
Ja. Herr Niederle. Aber
die Heilung sprach der Doktor vorhin an, dass die ja eigentlich nicht im eine Heilung gibt es nicht, das habe ich vorhin richtig verstanden.
Es gibt eine wunderbare, gute und gut verträgliche Kontrolle dieser Erkrankung, sodass Sie einfach beschwerdefrei damit leben können.
Also Kontrolle ist A und so. Das ist das
Krankheitskontrolle heißt, dass wenn Sie nichts machen, deswegen würde es mich interessieren, wenn Sie Ihr Medikament absetzen, dann müssten eigentlich die Thrombozyten wieder deutlich ansteigen. Und ab einer bestimmten Höhe dieser Blutblättchen können natürlich auch Auswirkungen auftreten. Und das meine ich mit Krankheitskontrolle. Solange Sie die Medikamente nehmen, bleiben die Blutblättchen in einem vertretbaren, mengenmäßig vertretbaren Bereich.
Und ich habe die Empfindung gehabt, dass die Syrea-Tablette mich psychisch derart belastet hat, dass dann mein Leben erst so richtig ins Wanken geraten ist. Im Familienbetrieb hat es nicht mehr funktioniert. Ich bin dann auf Rehas und war dann eigentlich der Meinung, alles passt nicht, was ich mache. Und dann kam ich in so ein psychisches Tief.
Ja.
Und jetzt das auf die Tabletten zuzuschreiben, wäre natürlich das Einfachste. Man sucht immer Schuldiges.
Da haben Sie vielleicht die Lösung schon gefunden.
Ja. Die Lösung heißt, sich selbst wieder zu finden, zu fangen. Da bin ich mittendrin. Und jetzt mitten im Alter, ich möchte noch ein paar Jahrzehnte leben, von dem er abgesehen.
Sie sind ja noch ein ganz junger Mann. Ich glaube, Sie leben noch ganz viele Jahrzehnte. Herr Niederle, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen alles Gute auf diesem Weg, auf den Sie sich jetzt gemacht haben. Danke für Ihren Anruf. Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Die Frau Höfken ist als nächstes dran. Grüß Gott.
Ja, hallo, schön, dass ich dran bin. Danke.
Ja, bitte. Grüße Sie. Erzählen Sie.
Das fällt sich jetzt eigentlich gerade total gut ein, was mein Vorgänger gerade erzählt hat mit Bezug auf Stress. Also ich bin jetzt 48 Jahre alt, vor drei Jahre, vier Monate, habe ich erstmal betrachtet plötzlich eine Blinddarmkrebs wurde erkannt aufgrund eines Blinddarmdurchbruchs, also eigentlich eine vogelwilde Geschichte. Mein Blinddarm hat eine Darmschleife genommen und den über das Loch im Blinddarm gelegt. Damit hatte ich da keine Koliken und plötzlich die Krämpfe, aber mir wurde irgendwie immer schlecht und Unterleib hat so gezogen, mal Durchfall gehabt, mal nicht. Aber ich hatte ein halbes Jahr vorher eine ganz für mich schwierige Trennung mit auch die ein, zwei Jahre davor in der Beziehung waren wirklich sehr stressig.
Jetzt, Frau Höfken, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber wir wollen jetzt nicht psychische Probleme unbedingt auf Darmkrebs. Ja?
Genau, und ich bin jung gewesen, also 45 damals. Ich bin Yogalehrerin, Sportlehrerin, Wanderführerin.
Ja.
Also lebe draußen, lebe sehr gesund, habe noch nie geraucht, habe die Pille wenig genommen. Ich ernähre mich, sagen wir mal, zu 99,5% fleischlos. Und die Zielgruppe von Darmkrebs, Blinddarm, gehört ja zum Darmkrebs. Also dieses Appendix-Adenosyndrom 3D, glaube ich, war das.
Ja, wobei man gleich sagen muss, Leute, die Fleisch essen, sind nicht mehr gefährdet. Aber es geht halt darum, die Menge und wie man sich sonst...
Ja.
Ich glaube, da haben
wir. Ich wurde an allen Stellen einfach total sprachlos angeschaut in den Onkologien, in den Untersuchungen.
Wie das passieren konnte überhaupt. So, aber es geht Ihnen gut jetzt, Frau Höfken? Es geht Ihnen
wunderbar.
Ja. Der Herr Wölfel holt nämlich schon die ganze Zeit Luft und will eigentlich auch was dazu sagen. Darf er?
Nein, mir ist es nur, das ist ein wunderbarer Anruf, weil man dabei eins mal klären sollte. Es ist nicht so, dass wir Krebs durch unseren Lebensstil verhindern können. Wir haben keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt immer wieder junge, sportliche Menschen, die plötzlich an Krebs erkranken. Und genauso gibt es den übergewichtigen Raucher, der 85 wird und nie Krebs bekommt. Also das muss man ein bisschen relativieren. Wir sprachen von der genetischen Belastung und wir sprechen von den Spontanmutationen. Das heißt also, die Zelle wird durch eine Strukturveränderung in ihrer Wachstumskontrolle, die geht kaputt und die Zellen sind unsterblich, die sterben nicht ab. Das kann spontan im Körper entstehen und wird durch unseren Lebensstil aber noch zusätzlich begünstigt. Das muss man wissen, man weiß, dass einfach in Entwicklungsländern die Zahl durchs Alter natürlich, aber auch in Entwicklungsländern durch unseren Lebensstil auch Krebserkrankungen sich häufen. Also diese Enttäuschung, die man hat, jetzt lebe ich gesund, ich bin Yoga-Lehrerin und ich ernähre mich vegetarisch und, ist keine Garantie, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ist eine Risikoreduktion.
Ja. Und vor allem vielleicht auch, jetzt sind Sie 48 und sagen, es geht Ihnen gut, Frau Höfken.
Es ist gut,
eben, das ist der Punkt. Vielleicht haben Sie sich einfach besser erholt aufgrund Ihrer gesunden Lebensführung.
Ja, also mir wurde auch immer gesagt, wenn ich nicht so eine Bombengesundheit hätte und ein gutes Immunsystem, dann hätte ich auch diese Operation damals nicht überlebt.
Und das heißt, da ist also ein Teil des Darmes rausgenommen worden, inklusive Blinddarm natürlich, aber das Ganze war schon eine ganz ziemlich große Geschichte, ja?
Das war eine sehr große Geschichte.
Ja. Und jetzt ist
das der erste Moment wirklich der, dass ich wusste, so, jetzt ist ein Einschnitt. Jetzt geht es in eine bessere Richtung. Also für mich war das so ein Zeichen, dass ich sage, so, und jetzt kümmere ich mich nur um mich und jetzt kümmere ich mich darum, dass es mir wieder, dass und ich wieder in eine Freude komme. Und das war ja genau zum Anfang von der Pandemie. Also
ja, Frau Höfken,
nur
Frage.
Ich habe gedacht, dass es einem gut geht wieder.
Frage an Sie: Es geht Ihnen jetzt gut? Sie sind in regelmäßiger Kontrolle?
Ja, ich bin in regelmäßiger Kontrolle. Ich hatte auch neulich wieder Ultraschalluntersuchung und das heißt alles super. Das Einzige, was immer noch so als Schatten bisschen bleibt, wenn es mal irgendwo zieht im Unterbauch oder so, dann
kriegen Sie Angst.
Kommt einfach die Erinnerung und dann beruhige ich mich und sage, das darf jetzt auch sein und
richtig. Vollkommen richtig. Aber ich meine, das, was Sie machen und wie Sie sich ernähren und wie Sie sich bewegen und so, ich glaube, sehr viel mehr kann man wohl nicht machen. Und Sie dürfen einfach auch ein bisschen stolz auf sich sein.
Das bin ich auch, ja.
Super. Ja, okay.
Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben für zwei Zeitschriften.
Und sehr gut.
Ja, danke, Frau Höfken.
Ja, danke auch.
Machen Sie es gut. Tschüss, alles Gute.
Tag, tschüss.
Ciao. Herr Wölfel, Sie wollten noch was anfügen?
Darf ich anderer Meinung sein, Frau Koch? Also mit dem Fleisch, das möchte ich ein bisschen relativieren, denn da gibt es ja eine etwas aktuellere Studie, die offensichtlich jetzt besagt, das Thema Fleischprodukte und rotes Fleisch muss man aus dem Risikoprofil herausnehmen. Ähnlich wie die Studie zu unserem Krebstest, wurde die von anderen Studienbeurteilern angeschaut, zerrissen und auch dahingehend positioniert, dass man nicht bereit ist, diesen Risikofaktor aus der Risikostufung herauszunehmen. Also Wurstwaren,
also
Speck, Geräuchertes und so weiter
sind
weiterhin wie Asbest und so weiter.
Ja, und Stufe vegetarisch 1. zu leben ist sowieso gut.
Und das rote Fleisch ist immer noch 2a.
Was bedeutet 2a? Das müssen Sie für alle jetzt erklären.
Na gut, es gibt dann eine Risikostrukturierung der Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das einen Krebs auslöst? Das höchste Risiko haben die der Stufe 1. Da gehört Asbest dazu. Dazu gehört übrigens auch der Alkohol dazu, muss man ehrlicherweise sagen.
Auf der gleichen Stufe wie Asbest.
Richtig, genau. Und auch die Wurstwaren, also diese Fleischwaren. Dann gibt es 2a und 2b. Es gab ja jetzt diese Geschichte mit dem Süßstoffen.
Ich wollte gerade sagen, das Aspartam, richtig, was von der WHO als möglicherweise Krebs.
Wir können 2b. Es nicht ausschließen, aber wir haben keine sichere Evidenz dahingehend. Aber wenn etwas sich auf 2a und 1a Ebene bewegt, dann muss ich sagen, gilt es für mich schon weiterhin als möglicher Risikofaktor.
Aber wenn wir da einhaken, gerade bei dem Aspartam, jetzt haben vielleicht viele Leute gesagt, ach, ich bin übergewichtig, ich weiß, ich sollte das zur Prävention auch von Krebs durchaus reduzieren, mein Gewicht runterbringen.
Also kein möglichst wenig Zucker.
So, und jetzt kommen Sie und sagen, Aspartam, der Süßstoff, den ich doch die ganze Zeit nehme, der ist auch nichts, jetzt kehre ich lieber wieder zurück zum Zucker.
Ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, Aspartam in wenigen Produkten, wenn man das zu sich nimmt, dann ist es wohl nach wie vor, sagen halt auch die Leute, die da was davon verstehen, ist es nicht zu beanstanden, nur wenn man halt ständig diese
große Mengen,
so und so viele Drinks pro Tag und Müsli mit diesen künstlichen Süßigkeiten drin, also Süßungen drin, das ist natürlich alles schlecht. Man müsste sich halt einfach angewöhnen, Kaffee ohne Zucker und ohne Süßstoff zu trinken. Das ist eine Gewohnheit.
Wir fragen lieber den Würfel als Naturheilkundler. Haben Sie einen Ersatzstoff für den Zucker, den Sie empfehlen würden, wo Sie sagen würden, schmeckt auch süß und ist besser für die Gesundheit?
Also im Grunde genommen, ich kann Ihnen nur zustimmen, wir sind zu sehr auf Zucker konditioniert im weitesten Sinne. Wir haben ein extremes Bedürfnis nach Zucker. Es gibt in der Tat sowas wie eine Zucker- oder Süßigkeiten-Sucht, erklärbar durch diesen Mechanismus, schnell resorbierbare Kohlenhydrate, schnelle Anstieg der Blutzuckerspitzen, Insulinausschüttung. Man stürzt in eine Prähypoglykämie und braucht schon wieder was Süßes. Ja. Also diesen Teufelskreis muss man sich entziehen.
Wer überhaupt viel Zucker isst, braucht dann auch viel Zucker. Und das, darum geht es, dass man das abbaut.
Richtig.
Und ich kenne also Leute, ich gehöre auch dazu, also ich brauche überhaupt keinen Zucker oder ganz wenig.
Aber die Frage ist, wenn jemand mit Aspartam Gewicht abgenommen hat, das ist ja das Entscheidende.
Genau. Ja.
Und jetzt nicht mehr übergewichtig ist, dann ist es wahrscheinlich für ihn ein größeres Risiko, wenn er zum Zucker zurückgeht und wieder übergewichtig wird.
Also was würden Sie raten? Was dann nehmen, wenn man sich's nicht ganz abgewöhnen kann, das Süße?
Also man kann ehrlicherweise dezenter auch süßen mit Naturstoffen. Was ist der Vorteil? Bei den isolierten Kohlenhydraten haben wir nur den Kaloriengehalt. Wir haben keinerlei zusätzliche essentielle Nahrungsbestandteile. Man sollte sich überlegen, ob man nicht milder mit Ahornsirup zum Beispiel süßen kann. Also da gibt es gut und gern. Oder mit Früchten.
Gut, da ist ja aber Zucker drin.
Ja, aber Zucker in Komplexer, der Begriff Zucker ist ein schwieriger Begriff.
Ja.
Das Problem sind die isolierten Kohlenhydrate, die reine Glucose oder die Saccharose, die einfach keine weiteren Mineralstoffe und Spurenelemente mit sich bringt und sehr schnell resorbiert. Ja. Und wenn ich mir ein Müsli mache und ich schlage mir eine Banane richtig cremig, dann habe ich in der Banane noch das Inulin mit dazu und ich habe die sogenannten resistenten Stärken, die auch positiv für die Darmflora sind und ich habe eine Süße.
Ja, aufgeschlagene Banane, das merken wir uns. Der Herr Engelmann ist in der Leitung. Grüß Gott, Herr Engelmann, jetzt haben Sie lange warten müssen.
Ja, das macht nichts. Ihr Gespräch ist immer interessant und zum Teil haben Sie mir ja die Antwort schon gegeben, dass man oft gar nichts Spezielles findet, um sowas deklarieren zu können.
Erzählen Sie uns trotzdem, worum es geht bei Ihnen.
Ja, bitte?
Erzählen Sie uns trotzdem, warum Sie angerufen haben, worum es geht bei Ihnen.
Ja, weil ich eigentlich schon wissen wollte, woher mein Blutkrebs kommt. Denn ich habe mein ganzes Leben lang so sportlich gelebt. Ich war dreimal niederbayerischer Meister im Radrennen. Ich wohne in Forstenried und fahre mit dem Rennrad am Starnberger, bin, um den Starnberger See gefahren, wieder zurück und. Ich war auf der Sportuniversität in Peking auf Einladung vom Herrn Herzog, durch Herrn Herzog und. Ich will
Herr Engelmann, Frage. Ja, Sie sagen Blutkrebs, was haben Sie eine...
Das habe ich gemerkt, indem ich...
ich wollte fragen, was ist es? Blutkrebs ist ein weites Feld.
Ich wurde da... das hat sich am Arm so gebildet?
Es ist eine Leukämie. Nee. Ist es eine chronische Leukämie oder was ist es?
Ein schwarzer Blutkrebs.
Ach, schwarzer
Blutkrebs. Blut. Entschuldigung.
Aha. Ja, das wussten wir nicht. Ja. Also ist es ein Melanom, ja?
Richtig.
Ein schwarzer Hautkrebs.
Das muss man.
Operiert in Bambides.
Ja, okay.
Ein Hautkrebs, okay.
Ja. Gut. Und, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Wie gesagt, man hat also festgestellt, nachdem ich mir am Pfingsten einen Zahn ausgebissen habe vor 2 Jahren, dass ja kaum mehr dass die Blutung gestillt werden konnte. Man hat mich sogar gleich in die Lindenstraße in die Kieferorthopädie geschickt. Da hat man es dann endlich fertiggebracht und mich dann überwiesen in die Ziemsenstraße. Und dort hat man eben festgestellt, es ist ein Blutkrebs, Knochenmarkkrebs, man hat auch punktiert. Und,
okay, jetzt müssen wir es nochmal erklären. Also es ist kein Hautkrebs, es war kein Muttermal, sondern es ist im Blut.
Richtig.
Es ist ein Blutkrebs, also doch eine Leukämie dann.
Ja.
Sozusagen, ja.
Ja, das ist natürlich für die Prognose und für Ratschläge, die wir Ihnen geben könnten, ist es natürlich ein Riesenunterschied. Denn man kann heute eine chronische Leukämie, also eine Wucherung der weißen Blutkörperchen, hervorragend behandeln. Und ich hoffe, dass Sie da bei den richtigen Stellen sind. Wenn es ein Melanom ist, also ein schwarzer Haut...
Das war eine Nebenstelle. Ich wollte damit nur sagen, was ich so alles ausgehalten habe und jetzt war noch was. Ja. Also der liebe Gott muss mir viele gesunde Gene gegeben haben.
Dass Sie es überlebt haben.
Krankheiten und Krebs. Ja.
Aber wie geht es Ihnen denn heute?
Dass ich die immer noch gesund überlebe.
Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Engelmann?
Wie es mir geht?
Ja.
Wenn ich mit Ihnen spreche und vor Ihnen ziehe ich den Hut bis zum Boden, dann geht es mir gut.
Aber können Sie noch Radl fahren jetzt?
Ja, freilich. Ich laufe auch noch ein bisschen. Ein bisschen natürlich und Radfahren natürlich auch so. Früher hätte ich Depressionen bekommen, wenn mich eine überholt hat. Heute habe ich die nicht mehr.
Die Gelassenheit haben Sie inzwischen.
Die habe ich ja. Also, wie gesagt, und wie der Pater Rupert Mayer gebetet hat, so wie Gott will, so ist es gut. Mein Herz ist in den Händen ruht.
Das ist schon
gut. Wer weiß denn, wenn ich da drüben überkomme, dass ich dann nicht auch sage, um Gottes Willen, wie schön ist denn da drüben, warum bin ich nicht zu ihr gestanden?
Na, wer weiß. Herr Engelmann,
wir wünschen alles Gute.
Ja? Wir wünschen alles Gute, genau.
Und danke für den Anruf.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Also, man kann meine Krankheit nicht mehr... man kann sie verlängern, aber nicht mehr heilen.
Okay, aber ich sehe, Sie sind nicht mehr der ganz Jüngste, also Sie werden sicher nicht an der Krankheit sterben, sondern vielleicht mit der Krankheit.
Ja? Na, schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau.
Danke.
Danke schön.
Also wiederhören, Frau Doktor.
Ja. Frau Osner, wir haben noch ein paar Sekunden für eine Sendung.
Ja,
bitte lassen Sie mich noch sagen, einen Aufruf. Bitte gehen Sie zu den Früherkennungen. Das gilt sowohl für Leute, die in der Familie, also irgendwelche genetischen möglichen Belastungen haben, aber es gilt auch für ganz normale Menschen, dass sie zur Untersuchung gehen, Frauen vor allem Brustkrebs auszuschließen und sicher auch zu einer, also zumindest zu einem Stuhltest ab dem 50. Lebensjahr, einen immunologischen Stuhltest und bitte auch zu einer Koloskopie, weil es hat sich herausgestellt, dass man damit also zig Krankheiten des Darms, also Krebskrankheiten des Darms, verhindern kann.
Also Brustkrebs, Hautkrebs und Darmkrebs sind die 3 Screening-Programme, die wir in Deutschland
und Cervix, haben. Und Cervix, also die Impfungen.
Genau.
Und natürlich auch beim Prostatakarzinom ist es gut, wenn man rechtzeitig zur Untersuchung geht. Es gibt jetzt eine neue, nicht Bestimmung, sondern eine neue Anregung, dass man da schon auch diese allgemeine PSA-Untersuchung macht, also eine Blutuntersuchung. Und wenn die von Anfang an, also schon bei einem 40- oder 45-Jährigen relativ hoch ist, dann muss man das halt regelmäßig untersuchen, alle Jahre. Wenn die nicht also einigermaßen normal ist, dann genügt es alle 5 Jahre und so.
Ich nutze die Gelegenheit, da auf unseren Podcast über Prostatakrebs zu verweisen. verweisen, der erst einige Wochen alt ist. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Gesundheitsgespräch, Prostata war das Thema damals. Herr Wöffel, ein letztes Wort für Sie noch. Stimmen Sie da Frau Dr. Koch zu?
Ich stimme ihr voll und ganz zu. Und ich würde mit diesen Vorsorge, Früherkennung, dort, wo sie indiziert ist, ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Aber ich glaube, der Anruf war auch noch dahingehend wichtig, mein Schlusswort. Mit der Stellung der Diagnose sind viele Menschen in der Situation, dass sie sagen, um Gottes Willen, was habe ich falsch gemacht? Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben es mehrfach gehört, ich ernähre mich gut, ich bewege mich und trotzdem bin ich krank geworden. Es gibt nie die persönliche Schuld, Krebs zu bekommen, aber es gibt durchaus die Legitimation zu sagen, wenn ich die Diagnose habe, so wie ich bisher gelebt habe, konnte ich den Krebs nicht verhindern. Was könnte ich eventuell in meinem Leben etwas verändern, um ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung positiv oder negativ zu beeinflussen?
Also, dass er nicht wiederkommt, im besten Falle. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Früherkennen und Vorbeugen gegen Krebs. Vielen Dank, Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Frau Ostner.